Wir wollen aber natürlich auch ganz, ganz junge Menschen anziehen, die erst einsteigen in die Gastronomie. Wir wollen auszubilden, wir wollen ausbilden in Zukunft. Wir möchten einfach auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, weniger gut vorbereitet zu sein für den Beruf, um dann im Tantris besser und gestärkt rauszugehen. Also wir sehen uns ja wirklich auch als Ort des Lernens und des intensiven Auseinandersetzens mit diesen Berufen.
Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rolling Pin Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir nach einer kurzen, doch eher kurzen Sommerpause einen prestigeträchtigen und prominenteren Gast bei uns begrüßen dürfen, und zwar den Executive Chef des legendären Tantris in München, Matthias Hahn. Matthias, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, Lukas, für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir auch die Zeit nimmst, mit uns da ein wenig hinter die Kulissen zu blicken. Ich meine, die meisten wissen es ja mittlerweile, das Tantris wird gerade umgebaut. Die Wiedereröffnung findet, soweit mein letzter Stand ist, im Oktober statt. Ist das weiterhin ja, genau, korrekt?
Ja, genau. Erst 1. Oktober geht's los, ja.
Ja, Matthias, du bist ja, wie bereits erwähnt, der Executive Chef, also eine Position, die neu geschaffen wurde und die es eigentlich in den vergangenen 50 Jahren Tantris bisher in dieser Ausprägung nicht gegeben hat. Also wir erinnern uns, Eckhard Witzigmann, Heinz Winkler und Hans Haas waren die Küchenchefs. Dass du der neue Executive Chef wirst, das wurde im Juni 2020 öffentlich.
Ja, schon ein Jahr her wieder, ja.
Ist unglaublich, wie die Zeit vergeht, ja. Kannst du uns ein wenig erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Tja, also ich hatte ja die letzten Jahre bei Alain Ducasse den Posten eines Corporate Chefs begleitet. Das ist letztendlich ein Management-Posten und da speziell war ich für die Küche zuständig bei Alain Ducasse. Das heißt, ich war weltweit unterwegs, um Restaurantkonzepte mit den Küchenchefs vor Ort umzusetzen. Und das ging letztendlich von der Planung der Küche dann bis zu dem ersten Teller und dann die späteren Begleitung ging das dann vonstatten. Und letztendlich wurde ich von der Familie Eichbauer kontaktiert, weil die beiden, die Sabine und der Felix Eichbauer, auf mich aufmerksam wurden, weil so eine Position gibt es halt wenige in Deutschland und waren letztendlich auch interessiert, was denn meine Tätigkeit ist bei Alain Ducasse. Und so hat sich letztendlich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Familie Eichbauer eigentlich jemand braucht, der die gesamte Kulinaristik des Tantris überschauen kann. Und letztendlich auch, natürlich, ich bin von Berufswegen Koch, bin aber letztendlich, kann man sagen, ein General Manager im Tantris, natürlich auch mit Schwerpunkt Küche, aber wie gesagt, ich bin eigentlich da, um letztendlich das Tagesgeschäft des Tantris zu betreuen.
Ja. Es ist natürlich auch eine andere Ausgangsposition, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, weil sich das Tantris ja auch konzeptuell neu aufstellt. Aber warum würdest du sagen, braucht es denn jetzt unbedingt zusätzlich zu den Küchenchefs, ich greife einmal vor, einen Executive Chef, also diese etwas nochmal überschauendere Ebene?
Ja, also es wird letztendlich so sein, wie du schon angesprochen hast, dass das Tantris sich neu konzeptionell aufstellt. Es gibt drei Bereiche dann neuerdings, eine Bar, ein Menürestaurant, das Restaurant Tantris und ein à la carte Restaurant, das Restaurant DNA. Und die Neuerung wird auch sein, dass das Tantris letztendlich als Maison Culinaire eine Dachmarke bekommt und letztendlich auch dann drei, nicht mehr vier Tage die Woche offen hat, sondern 7 Tage insgesamt. Und das wird letztendlich eine ganz andere organisatorische Herausforderung in Zukunft sein. Und letztendlich bin ich dafür zuständig, und aber in Zukunft wollen wir auch schauen, letztendlich, wie wir das Tantris dann auch ausrichten nach außen hin. Und um da letztendlich auch die nötige Kapazität zu haben, neue Projekte außerhalb des Tantris anzugehen.
Ja, ja, das waren jetzt schon sehr viel Informationen in sehr wenig Zeit, aber es ist ja ganz gut, weil die Zuhörer und Zuhörerinnen haben das jetzt einmal gehört und wir können genau das jetzt auch ein wenig vertiefen, weil es ja doch nicht nur für alle Gastronomie und Kulinarik Interessierte wirklich etwas ist, was extrem neu und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so überschaubar ist. Also ich kann mich auch noch erinnern, wie ich das erste Mal die Pressemitteilung gelesen habe. Ja. Ich habe es zweimal gelesen, um einfach zu verstehen, weil ich mich von diesem Gedanken verabschieden musste, das Tantris, also das Tantris-Restaurant,
ja,
das gibt es ja in dieser Form nicht mehr. Diese eine große Einzelinstitution. Es sind ja jetzt verschiedene, du hast es angesprochen, Konzepte und Elemente drinnen. Warum diese Änderung und vielleicht auch warum gerade jetzt?
Also nach 30 Jahren dieser Kochlegende Hans Haas haben wir uns sehr intensiv Gedanken gemacht, wie wir das Tantris letztendlich jetzt neu aufstellen. Und das Tantris war immer schon berühmt für diese unglaublich große Kapazität an Gästen in dieser Qualität. Wir haben uns aber gesagt, wir müssen natürlich auch für unsere Mitarbeiter und auch für die Erwartungen der Gäste uns einfach modernisieren. Und wenn wir jetzt ein Restaurant haben, was 100 Sitzplätze hat in dem Zwei-Sterne-Bereich, wie das war, ist das nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also wir brauchen natürlich auch Mitarbeiter, die letztendlich die Fähigkeit haben, in so einem Restaurant zu arbeiten. Und dieser Gartenbereich, also in dem das neu geschaffene Restaurant DNA dann seinen Platz finden wird, war letztendlich ein Bankettbereich, der letztendlich die Kapazität dann auch Samstagmittags und Samstagabends erhöht hatte und war aber letztendlich in der Woche nicht ganz ausgefüllt. Und wir wollten jetzt eigentlich nicht das Tantris verkleinern, sondern wir wollten das Tantris in seiner Größe erhalten, sind aber auch der Meinung, dass wir letztendlich über das Handwerk sprechen müssen, auch vielleicht dann später nochmal. Ja. Und wir wollten letztendlich das Tantris in seiner kulinarischen Autorität letztendlich erhalten und sagen, ja, okay, was ist denn eigentlich Handwerk jetzt in Zukunft? Wie wollen wir attraktiv werden für junge Köche, für junge Leute im Service? Was können wir denen bieten? Und letztendlich war das der Ausgangspunkt, um letztendlich diese Aufteilung zu machen in zwei Restaurants.
Das heißt, wir haben da auch tatsächlich diese Mitarbeiter-Thematik. Ja. Wir erinnern uns ja auch unglaublich für ein Zwei-Sterne-Restaurant bis zu 120 Kuverts allein zum Mittag haben Hans Haas und seine Sous-Chefin Sigi Schelling damals gemacht. Ich kann mich erinnern, du hast ja damals auch zu Jürgen gesagt, wenn man das heute machen würde oder auf unabsehbare Zukunft so weitermachen möchte und einen, sagen wir, Jungkoch aus einem 2- bis 3-Sterner engagiert und ihm sagt, so, jetzt mittags mal 120 Kuverts, der ist nach ein paar Tagen weg.
Ja, also das ist natürlich Wahnsinn, was Herr Haas und die Sigi Schelling da mit dem Service-Team und der Sommelier zusammen mit dem das ganze Team geleistet hat über Jahrzehnte. Und wir sehen das halt jetzt schon differenziert und wollen da einfach jetzt auch nicht museal wirken in der Gastronomielandschaft, sondern einfach auch, ich denke auch der Gast erwartet letztendlich mittlerweile eine viel persönlichere Betreuung. Und da wollen wir einfach in diese Richtung zu mehr Personalisierung und auch aber, wie gesagt, den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, dass wir auch mit viel Handwerk und viel Technik und Know-how, dass junge Mitarbeiter sich da auch wiederfinden in so einer Küche oder im Service. Ja, das ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter müssen ja auch zufrieden sein. Und das ist natürlich ausschlaggebend jetzt. Also es wurde dann auch immer gesprochen, oder wir haben ein Retour bekommen, wie du auch sagst, die Verständnisfrage, was heißt denn überhaupt zwei Restaurants? Ist es ein Fine-Dining-Restaurant und ein weniger anspruchsvolles Restaurant? Also
auch das ist eine Frage, genau. Ist also ein über alles schwebt. Ist es jetzt, geht das eine Restaurant auf die Sterne, das andere nicht? Was ist da, inwiefern sind diese zwei Konzepte als getrennte Entitäten zu betrachten? Oder ist das doch irgendwie dann doch alles eins?
Ja, also wir wollen zwei gleichberechtigte Restaurants haben, beide mit höchstem Anspruch, aber letztendlich in einer unterschiedlichen kulinarischen Ausprägung. Das heißt, es gibt kein Feindeinung und ein Bistro, sage ich mal, sondern es gibt ein Menü-Restaurant und ein à la carte-Restaurant. Diese Trennung ist natürlich dann vor allem sichtbar im Gästebereich. Wir werden da unterschiedliche, von der Corporate Identity unterschiedliche Ausprägungen haben, der beiden Restaurants. Im Backoffice, also in der Küche, wollen wir aber sehr verzahnt miteinander arbeiten, um da Synergien zu schaffen, um letztendlich diesen 7-Tage-Rhythmus auch zu bewältigen. Das heißt, wenn letztendlich ein Koch, ein Associate in dem Restaurant Tantris eine Soße kocht, wird die letztendlich auch genauso benutzt werden können in dem Restaurant DNA und andersrum. Mhm.
Das heißt, es ist eine Vorbereitungsküche.
Genau, das Tantris ist ja so ein riesiges Gebäude, auch im Untergeschoss. Wir wollen da einfach auch durch diese Vorbereitungsküche, die jetzt neu geschaffen wurde, uns Kapazitäten freihalten, dass wir unabhängig von dem Service Mise en Place Arbeiten erledigen können. Und die beiden Küchen werden dann letztendlich getrennt werden oder sind getrennt. Das heißt, es gibt zwei Multeni, es gibt zwei Passanlagen und zwei Teams, die dann letztendlich für die Gäste kochen. Ja. Ich wollte aber noch, Lukas, noch mal einhaken. Also du meintest ja, dass das Tantris, so wie es früher war, nicht mehr existiert, das Restaurant. Da muss ich dir leider widersprechen. Also in dem Gastraum des Restaurant Tantris wurde letztendlich gar nichts angefasst, kann man sagen. Ja, das ist ja denkmalgeschützt. Und letztendlich ist dieser Gastraum mit den 70 Kuverts wird eben weiterhin so bestehen, mit den gleichen Tischen, mit den gleichen Stühlen, vor allem mit der gleichen Atmosphäre. Also das ist uns auch ein extrem wichtiges Anliegen.
Also diese ikonische Atmosphäre, die bleibt.
Ja. Tantris steht für Energie, für Atmosphäre, für ausgelassenes Genießen, für Genuss pur, Felix Eichbauer sagt immer, für die große Oper. Und das wird auch letztendlich immer so weiter bestehen. Also da haben wir uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht, dass wir so wenig wie möglich anfassen werden, dort in dem Restaurant Tantris, weil das letztendlich, dafür steht ja auch das ganze Gebäude für dieses Restaurant.
Ja, es ist ja wirklich diese hochinteressante Grundsatzfrage, so eine etablierte Institution, also nichts Geringeres als tatsächlich die Wiege der deutschen Spitzengastronomie. Wie bleibt man dennoch gegenwärtig, zeitgemäß und wie behält man dieses Ursprungsflair und den Kern dieser Legende irgendwie bei? Ich nehme an, dass das auch für dich in den Vorbesprechungen mit der Familie Eichbauer immer wieder so ein roter Faden war.
Klar, das wir wollen letztendlich dieser Energie, die und dieser Aussage und diese Farbwucht mit dem orangen Teppich, mit diesem roten Tantris-Auge, mit dieser goldenen Schrift und dem schwarzen Lack, das ist letztendlich das ist ja eingebrannt in da kann ja jeder Gastronom weiß, wenn er dieses Bild sieht oder diese Farbkombination, weiß er ganz genau, das ist Tantris. Und dieses Tantris muss letztendlich ist so stark verankert, dass wir da letztendlich auch, für uns war es dann eher was Leichtes zu sagen, ja, wir wollen letztendlich, wir stehen ja dafür, für diese Aussage. Also das, für uns war das ja, ist es was erhalten, dass es konserviert wird, sozusagen. Ja. Und wir wollen da eigentlich auch einen sehr, sozusagen einen leichten und einen sanften Übergang und in die neue neuen Generation ermöglichen. Natürlich der Benjamin und die Virginie, die beiden Chefköche und auch im Team, die Mona, der Nico und der Mathieu, die sind alles ganz junge Menschen, die letztendlich diese Modernität letztendlich in sich tragen. Ja, also natürlich kocht ein 30-Jähriger anders wie ein 60-Jähriger. Ja. Und dieser Erneuerungsprozess, denke ich, wird letztendlich ein ganz automatischer und ein sanfter sein, den wir jetzt einfach nur, sage ich mal, in meiner Position nur moderieren muss und begleiten. Also dass man da Fehler vermeidet, dass man sich nicht verrennt in irgendeine Idee, sondern dass man einfach immer das Auge drauf hat, für was stand das Tantris und für was soll es letztendlich dann auch weiterhin in Zukunft stehen.
Genau. Ja. Du hast jetzt auch erwähnt, also 7 Tage die Woche wird offen sein, aber wenn ich das jetzt schon richtig gehört habe, es sind nicht beide Konzepte durchgehend 7 Tage die Woche offen, oder?
Nein, genau. Also das Einzige, was offen hat, 7 Tage, ist die Bar. Die hat 7 Abende in der Woche offen, auch für externe Gäste. Das Restaurant Tantris wird wie immer von Mittwoch bis Samstag geöffnet sein. Das Restaurant DNA von Freitag bis Dienstag. Letztendlich treffen sich dann beide Restaurants am Freitag und am Samstag. Und
2 Tage.
Genau, überschneiden sich die beiden und die 5 Tage letztendlich teilen sich die beiden Restaurants auf.
Ja, war der Gedanke dahinter auch ein wenig diese Mitarbeiterthematik, weil ja 6 bis 7 Tage Woche kann man heute auch nur mehr schwer verkaufen. War das auch Grund dafür, für diese Entscheidung?
Ne, die Entscheidung war eigentlich die, dass uns aufgefallen ist, dass das Tantris eigentlich an viel zu vielen Tagen in der Woche geschlossen war in Vergangenheit. Mhm. Also es 3 Tage zu, 4 Tage geöffnet. Wir sehen in München einfach viel mehr Potenzial und da kam uns dann letztendlich automatisch die Idee zu sagen, ja, was ist denn eigentlich am Montagmittag? Wer hat denn eigentlich in München geöffnet? Ja, und letztendlich stellt sich heraus, niemand, ja, in dieser Kategorie. Und letztendlich wollten wir uns einfach die Freiheit geben zu sagen, wenn man in München ist und man möchte essen gehen, kann man an jedem Tag in der Woche ins Tantris. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise, dass man in eine Stadt kommt, so eine Weltstadt, eine große, bekannte Stadt, sind wir der Überzeugung, dass diese Stadt einfach so viel Potenzial hat, dass an jedem Tag in der Woche Gäste sehr gut essen möchten. Und da sehen wir uns letztendlich sehr gut platziert.
Was ich auch spannend und ja fast schon faszinierend finde, ist das Timing dieses ganzen Unterfangens. Wir wissen ja, dass Corona die Arbeitswelt extrem umgekrempelt hat und fast hat man irgendwie das Gefühl, dass Tantris reagiert mit dieser neuen Ära auf die Corona-Krise. Wirkt das nur so oder war das alles ohnehin schon früher geplant?
Ja, also es war früher geplant, muss ich ehrlich sagen. Andererseits, das Tantris hat, also auch die Familie Eichbauer vor allem, hatte immer auch schon die Überzeugung, dass es beim Essen um den wahren Genuss, um eine exzellente Produktqualität geht, um Gerichte, die einfach zu lesen sind, die nicht erklärend sein müssen, sondern es geht um eine Küche der Soße. Die Soßen stehen im Mittelpunkt. Und was wir jetzt beobachten, ist, dass nach Corona verstärkt sich sehr viele Köche in dieser Thematik annehmen. Ja, also dass man sich konzentriert auf Gerichte, die eher aus dem klassischen Repertoire kommen, dass man schaut, dass man verstärkt größere, sag ich mal, ein ganzes Geflügel unter der Salzkruste macht, also dass man die Produkte so wenig wie möglich anfasst, um letztendlich den Eigengeschmack zu behalten. Und das ist letztendlich eine Überzeugung, die in den Tantris durch Herrn Haas, Herr Winkler und Herr Witzigmann immer schon gelebt wurde. Aber wie gesagt, wir sehen das, dass es auch sehr junge Köche gerade in diese Richtung orientieren und darüber sich sehr, sehr viel Gedanken machen.
Ja. Du hast damit schon das nächste Thema meisterlich eingeläutet, lieber Matthias. Weil jetzt geht es tatsächlich, soll und muss ja auch ans Eingemachte gehen, und zwar die Kulinarik, die uns im neuen Tantris erwarten wird. Wir wissen es, mittlerweile sind ja die Küchenpersonalien ausreichend bekannt, also Benjamin bzw. Benjamin Schmurer wird das Menü-Restaurant als Küchenchef kulinarisch führen, und ja. Die Französin Virginie Protat wird das DNA machen. Vielleicht sprechen wir zuerst einmal über Benjamin Schmurer. Warum er, inwiefern warst du da involviert? Hatte das alles schon eine viel längere Vorlaufzeit, bevor du zugestoßen bist? Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, die Familie Eichbauer sind leidenschaftliche Genießer und lieben Reisen. Und auf einer ihrer kulinarischen Reisen sind sie letztendlich bei Trois Crocs, Maison Trois Crocs, gelandet und haben dort fast zufälligerweise den Benjamin kennengelernt. Ja. Und so hatte sich da ein Kontakt entwickelt.
War ja dort dann zuletzt
Küchenchef.
Küchenchef der Geschichte der Maison Trois Crocs.
Genau. Ja, es Maison Trois Crocs steht letztendlich genauso wie das Tantris für, wie ich gerade sagte, für eine sehr reduzierte Aussage, eine sehr gerade Geschmackslinie, Konzentration auf das Produkt, keine unnötigen Zutaten auf dem Teller, leicht lesbare Gerichte, und Benjamin also ich weiß nicht, ob du seine Vita kennst, aber als Weltbürger, ausgebildet in Frankreich,
gewachsen in Brüssel,
ja,
geboren in Kanada,
ja, genau, aufgewachsen in Belgien, dann in Australien gearbeitet, in Frankreich gearbeitet, jetzt zum ersten Mal in Deutschland, ist letztendlich ein ideales Profil für das Tantris, weil er letztendlich auch sehr, sehr viel Input von außen ins Tantris wieder bringt, um da letztendlich diesen Erneuerungsprozess zu gestalten. Mhm. Und die Virginie, aus Lyon kommend, sehr verwurzelt in der traditionellen französischen Küche. Wir wollten einfach jemand haben in dem Restaurant DNA, der aus einem natürlichen Antrieb sich konzentriert auf die Soßen, mhm, auf die Einfachheit der Zubereitung, und das DNA, wie der Name sagt, wir wollen da Und wir versuchen da dem Geist und dem Grundgedanken des Tantris vor 50 Jahren auf den Grund zu gehen. Und da wollen wir Gerichte aus 50 Jahren Tantris anbieten, der drei Chefköche in Verbindung mit Gerichten aus diesem Repertoire der großen Gerichte der französischen Küche.
Ja. Genau. Benjamin Schmur und Virginie Protak kennen sich ja aus dem Institut Paul Bocuse in Lyon, das sie gemeinsam besucht haben. Jetzt sind sie ja schon am Tüfteln, am Ausprobieren. Ich habe ja auch vorletzte Woche auch kurz mit Virginie telefoniert. Man ist schon in Kontakt mit Produzenten. Sie entdeckt da schon neue Produkte aus der Umgebung und so weiter. Wie kann man sich auch diese im engeren Sinn kulinarische Vorbereitungszeit vorstellen? Bist du da stark involviert? Gibt man dir die Gerichte zum Kosten? Du sagst ja, nein. Wie kann man sich das alles ein wenig besser vorstellen?
Ja, man muss sich so vorstellen, dass Virginie und der Benjamin ja noch nie in Deutschland gearbeitet haben. Wir haben den Maxim Rebmann als Chef-Pâtissier auch gewinnen können aus Frankreich. Und für die drei und aber auch für mich ist es letztendlich kulinarisches Neuland, München. Ja. Und wir haben uns letztendlich vor einem halben Jahr auf die Reise gemacht, das Münchner Umland und das nahe Österreich, Süddeutschland kennenzulernen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was überhaupt hier angeboten wird, an Gemüsen, an Fleisch, Milchprodukten, um ein Gespür zu haben, was ist denn, mit was beschäftigen sich denn die Produzenten? Ja. Wie sehen die, was für Überzeugungen haben die? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen unbedingt diesen persönlichen Kontakt. Wir brauchen das Gesicht hinter diesen Produkten. Die Menschen, die sind uns extrem wichtig. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann diese Übersetzung Lebensmittel, der Produkte in ein Menü, in ein à la carte System. Und wie du sagtest, wir sind seit mehreren Monaten daran, da auszuprobieren und auszutüfteln, was machbar ist, was nicht machbar ist, wo wir sagen müssen, nein, wir brauchen Produkte noch aus Frankreich oder von ein bisschen weiter her, sind wir auch, ehrlich gesagt, sehr offen. Ja. Wir sehen es nicht Regionalität als Dogma an, sondern als Bereicherung. Und wenn das Produkt aber jetzt nicht aus der Region kommt, dann sucht man halt letztendlich, macht man die Region ein bisschen weiter. Meine Rolle ist da einfach Impulsgeber zu sein. Und wir stehen in einem engen Austausch. Die Sommeliers, der Service ist, wir probieren, wenn was zu probieren gibt, immer alle zusammen. Jeder hat gleichberechtigt seine Meinung. Wir wollen uns, da das Tantris ja auch eine unglaubliche Weinkarte hat und auch als Weinrestaurant aufgefasst wird, sehen wir diese Verbindung von Essen und Wein, von dem Gericht zu dem Glas Wein als essentiell an. Ja. Und da sind wir wirklich in ganz, ganz enger Abstimmung mit allen, um die Gerichte so auszutarieren, dass es dann auch letztendlich im Gesamteindruck und im Gesamtgenuss passt. Ich bin nie jemand, der dann sagen würde, so geht es nicht, nein und so. Es ist ein Prozess und da konkurriert dann letztendlich die bessere Idee und nicht derjenige, der vielleicht hierarchisch ein bisschen über allem steht. Das ist sehr altmodisch, finde ich.
Ja. Also diese Vorbereitungszeit wird tatsächlich auch genutzt, um fachliche Inputs möglichst gut zu verarbeiten und auch um das ganze Team schon einmal ein bisschen zu akklimatisieren, um als Team zusammenzukommen. So gesehen, diese doch vielen Monate des Umbaus, des Zugesperrthabens, eine wichtige Phase, klingt zumindest so.
Ja, die ist essentiell für die Wiedereröffnung, natürlich. Also wir können, also es ist ja unmöglich, aus dem Stand Gerichte zu kochen. Ja, also man muss sich da ja wirklich auch vorbereiten und und trainieren. Der Maxim wird hier mit Dingen konfrontiert, die er sich dann selber halt auch nichts vorgestellt hat. Ja, wenn er dann ein Mehl nimmt, hat es, sieht deutsches Mehl natürlich ganz anders aus wie ein französisches Mehl. Ja. Butter reagiert anders.
Ja. Ja.
Das sind gerade in, wir wollen die Patisserie viel, viel stärker als eigenen Posten darstellen, als wichtigen Bestandteil in dieser, sage ich mal, Tantris Maison Culinaire Manufaktur. Mhm. Wir wollen das Brot selber backen. Wir haben auch einen jungen Franzosen, einen Bäcker kommt, der das Brot macht dann im Haus. Das ist wirklich dann harte Arbeit, sich das zu erarbeiten, die Rezepte ja. so dann hinzubringen mit unbekannten Zutaten. Keiner weiß, wie alles hier reagiert.
Ja, das ist andere Temperaturen, anderes Mehl, andere Hefen, anderes
ja, es ist und so weiter. Ja, es ist, einfach eine große Entdeckungsreise, ein großes Kennenlernen und die jungen Leute, die sind da so wissbegierig, das ist ja letztendlich eine Freude, so was zu machen, so einen Prozess zu haben. Aber es ist kein leichter halt. Und deswegen brauchen wir diese Zeit jetzt bis zum Oktober, um uns intensivst damit auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube, das Faszinierende an dem Ganzen ist ja genau auch dieser Manufakturgedanke. Hier wird nicht einfach in Anführungszeichen nur ein Restaurant eröffnet, sondern tatsächlich eine Maison culinaire, also diese Manufaktur, wie du es erwähnt hast, Patisserie und Bäckerei.
Ja.
Wird das ist das in einem eigenen Vorbereitungsraum oder findet das in derselben Vorbereitungsküche alles statt, wie das DNA und das Menü-Restaurant?
Ja, es ist eine eigene Vorbereitung. Also es ist schon sehr getrennt, muss auch getrennt sein. Und wir wollen uns oder haben uns halt so ausgerüstet in der Patisserie, dass wir alle Teige, Blätterteige, Pastetenteige, Brot, das also wirklich vom Speiseeis, alles wird halt letztendlich im Tantris hergestellt. Und das erfordert natürlich einen großen Maschinenpark. Ja, also das kennst du ja auch. Also da, wir mussten wirklich sehr, sehr gut planen, das Tantris durch dieses denkmalgeschützte Gebäude, der Außenhülle, durften wir keine Mauern bewegen. Ich hätte gern ein paar Mauern vielleicht bewegt. Aber letztendlich, ja, wir mussten mit dem Vorlieb nehmen, wie es ist. Es ist riesig, aber wenn dann alle Maschinen mal drinstehen, ist dann doch nicht mehr so groß, wie man dachte. Aber wir haben alles gut unterbekommen und haben da jetzt auch eine Vorbereitungsküche, die wirklich top ist. Also da kann man jetzt wirklich sehr, sehr gut arbeiten.
Wann war das denn für euch alle klar, dass aus dem Tantris eine Manufaktur wird, eben mit Bäckerei, mit Patisserie, die eine größere Bedeutung hat, wo dieses Handwerk wirklich zelebriert wird?
Ja, also meine Sichtweise ist die, dass das eigentlich selbstverständlich ist. Ja, also in Restaurants in dieser Kategorie müssen eigentlich den Anspruch haben, allgemein, dass alles im Haus hergestellt wird. Natürlich gibt es kleine Restaurants, die jetzt nicht Brot backen können, und dann kann man natürlich sich auch gerne mit einem Bäcker um die Ecke und gibt auch sehr gute Bäcker auch in München behelfen, aber und da ist die Grenze natürlich auch nicht ganz exakt zu ziehen, aber wir wollen natürlich als Tantris auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass sie intern sich vorwärts kommen, dass man lernt, wie ein Blätterteig geht, dass man lernt, wie man ein Huhn im Ganzen an einer Rotisserie brät, wie man einen Holzkohlegrill bedient, wie auf einem Molteni gekocht wird mit Gasflammen. Das sind Dinge, die Die brauchen wir für die Zukunft des Berufsstandes der Köche, sage ich mal jetzt. Es ist essentiell, dass wir uns diesen Themen annehmen. Sonst, also wir verlernen ja sonst das Handwerk und degradieren dann die jungen Köche nur noch zu, ja, wie soll man sagen, ja, also das Repertoire, das handwerkliche Repertoire muss ja geschützt werden.
Ja.
Und da war dann natürlich auch der Schritt zu sagen, auch im Service müssen wir dieses Handwerk zurückbringen. Dadurch, dass das Restaurant DNA 30 Sitzplätze hat auf einer Ebene, wird es uns natürlich ermöglichen, dann zu tranchieren, vorzulegen, ganze Stücke zu präsentieren, einen Käsewagen zu haben, um dem Service, der dann von Mathieu Mermelstein geführt wird, einfach auch die Möglichkeit geben, auch ihr Handwerk wieder zu entdecken. Ja, das ist ja in den letzten Jahren auch ein bisschen weggegangen. Ja.
Genau das ist es. Also genau auf das wollte ich auch ein wenig hinaus, dass ihr da auf dieses Phänomen Handwerk setzt und gleichzeitig hört man immer vom Fachkräftemangel im Handwerk und vor allem natürlich in der Gastronomie, wie wir alle wissen. Und dann kommt das Tantris und sagt, so, wir werden jetzt Manufaktur und brauchen ganz viele Leute und nicht nur ganz viele Leute, sondern ganz viele gute Leute. Und ganz viele andere sagen, wir kriegen keine guten Leute. Wie herausfordernd war denn das, das auch mit Mitarbeitern mit Leben füllen zu können, diesen Anspruch der Manufaktur?
Ja, also es ist sehr herausfordernd gewesen und wir wollen aber natürlich auch ganz, ganz junge Menschen anziehen, die erst einsteigen in die Gastronomie. Wir wollen ausbilden in Zukunft. Wir möchten einfach auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, weniger gut vorbereitet zu sein für den Beruf, um dann im Tantris besser und gestärkt rauszugehen. Also wir sehen uns ja wirklich auch als Ort des Lernens und des intensiven Auseinandersetzen mit diesen Berufen. Mhm. Und uns ist es eigentlich, klar brauchen wir sehr gute Handwerker in den oberen Positionen, Sous-Chef, Chef de Partie, aber wir rufen auch alle jungen Köche und Sommeliers und Servicekräfte auf, dass sie wirklich auch keine Angst haben, da jetzt ins Tantris zu kommen, um da schon perfekt zu sein. Um das geht es ja gar nicht. Es geht ja nur um die Bereitschaft und um den Willen, dass man was lernen kann. Und ich sehe es an, wenn ich jetzt mit meinem Lebenslauf vergleiche, ist, was mich letztendlich sehr, sehr weitergebracht hat, war immer dieses Bewusstsein des lebenlangen Lernens. Jeden Tag lernt man was dazu in der Küche oder auch beim Arbeiten. Und wenn man diese innere Einstellung hat, dass man nie fertig ist, dass jeder Tag was Neues bringt. Und das war jetzt, als wir Herrn Witzigmann getroffen hatten vor kurzem, als er mit uns in der Küche stand. Herr Witzigmann mit 80 Jahren strahlt immer noch diesen Geist aus. Und das ist sowas von beeindruckend und
bewundernswert auch.
Ja, bewundernswert, dass dieser Mensch so für diese Gastronomie brennt mit seinen 80 Jahren und da so eine Sensibilität hat für den Moment und man merkt richtig, wie er mitdenkt und mitlernt, wenn man mit ihm was sich austauscht. Und das sind dann diese Ikonen der Gastronomie und die Legenden, die da muss man letztendlich hin. Da müssen wir die jungen angehenden Handwerker, Fachkräfte hinbringen, zu sagen, ja, habt Zeit, lasst euch Zeit, ihr seid 20, ihr könnt 10 Jahre lernt, geht ins Ausland, schaut euch die Welt an, schaut euch unterschiedliche Küchenkonzepte an. Es gibt keine schlechte Küche, es gibt da nur die gute Küche, sagt Paul Bocuse. Mhm. Wir, es gibt da kein, ein Wirtshaus hat genauso seine Bedeutung wie ein Sternerestaurant. Es gibt wirklich viel, viel zu lernen. Und wenn ein junger Koch kommt, der aus einem, sag ich mal, jetzt nicht aus der Sterne-Gastronomie kommt, dann ist er genauso im Tantris willkommen, weil wir einfach sehen, es geht wirklich nur um die Einstellung im Leben und nicht um die, um was vorher passiert ist. Ja, das ist alles gar nicht so wichtig.
Kann man sich das so vorstellen, dass der Großteil eurer Mitarbeiter aus Deutschland kommen oder seid ihr da auch international aufgestellt?
Also es kommen einige aus Frankreich, wie gesagt. Und wir wollen aber, aus der Schweiz kommt jemand, aus Holland. Wir wollen aber auch im das Tantris so darstellen, dass wir noch verstärkt noch mehr Internationalität reinbringen im Service und in der Küche. Klar, wir müssen dann natürlich uns verständigen. Wir wollen das erstmals probieren über Englisch, bis die Deutschkenntnisse ausreichend sein werden, dass wir miteinander Deutsch reden können in der Küche. Aber klar, das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn man sich international international recruited. Das ist dann nicht einfach im Alltag.
Aber auch das ein Stichwort, das uns zum nächsten Punkt bringt. Diese internationale Strahlkraft, die das Tantris ja ohne Zweifel hat und ausstrahlt, auch die soll in Zukunft, hast du im letzten Interview ja schon gesagt, eine Rolle spielen. Also du hast da schon ein wenig erwähnt, über kurz oder lang könnte man oder könntet ihr durchaus über Expansionsschritte nachdenken. Kannst du mit uns da ein wenig in diese natürlich sehr ungewisse, aber so entwerfende Zukunft blicken? Weil ich glaube, dadurch erschließt sich einem auch nochmal präziser dieser Manufakturgedanke.
Klar, also der Fokus liegt natürlich jetzt in den nächsten 1-2 Jahren auf die Wiedereröffnung des Tantris. Wir möchten uns einfach wieder etablieren. Wie du aber richtig sagst, dieser Manufakturgedanke ist dann natürlich weiterzudenken. Und wenn wir Top-Patissiers hier haben und die Möglichkeit, das, was natürlich uns auch Corona gelehrt hat, dass man sich ein bisschen krisenfest sicherer aufstellen muss, heißt es natürlich schon auch, dass wir uns Gedanken machen werden, was heißt denn krisenfest sich aufzustellen, und da letztendlich gibt's für uns dann keinerlei Denkverbote. Also da, klar kam, wie du jetzt sagst, Expansion und ja, das soll jetzt auch nicht irgendwie ein Zwang sein oder ein Zwang werden, dass wir uns da irgendwie jetzt verdoppeln wollen oder noch ein Restaurant da oder, also das ist nicht so der Antrieb. Der Antrieb ist aus dieser natürlichen Entwicklung, wenn wir diese Expertise haben, was können wir damit anfangen, wo können wir uns denn weiter Standbeine aufbauen, um das Tantris noch mehr zu verankern in dieser gastronomischen Landschaft hier in München oder dann im Umland oder wo auch immer. Also was, oder wo können wir dann auch Expertise letztendlich teilen, mit beratend für andere Gastronomen tätig werden, oder dass wir uns austauschen, dass wir Stipendien anbieten, Praktika, Austausch organisieren mit Frankreich, was auch ein Riesenanliegen von uns ist, dass wir letztendlich diesen Weg nach Frankreich auch wieder öffnen für junge Menschen, um denen die Möglichkeit zu geben, in Frankreich sich weiterzubilden, dass Franzosen kommen. Also das ist nicht, dieser Expansionsgedanke ist jetzt kein Gedanke nur auf das reine Business sozusagen, sondern da geht darüber hinaus.
Also das heißt, man kann sich da wirklich ein wenig das so vorstellen, dass ihr diesen Wissenstransfer zwischen Deutschland und Frankreich nochmal neu ankurbeln, nochmal mit neuem Leben erfüllen wollt. Es ist ja tatsächlich so, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ist zumindest mein Eindruck, dass das Arbeiten in Frankreich bei deutschen Köchen oder Jungköchen und auch von anderen Nationen ja nicht mehr diesen zentralen Stellenwert hat, wie das noch vor 30, 40 Jahren war.
Ja, muss ich dir recht geben, ja.
Ist so, ne?
Ja. Also steht nicht auf den Top-To-Do-Listen der jungen Menschen, ja.
Ist das schon noch ein, ist euch das ein Bedürfnis, mit diesen Zukunftsgedanken, die französische Kulinarik da wieder als festen Bestandteil dieses wertvollen Wissensarsenals für Köche zurückzubringen?
Klar, ja, natürlich. Also, Lukas, wie du weißt, ich war 20 Jahre in Frankreich. Also, ich wäre nicht 20 Jahre in Frankreich geblieben, wenn das für mich nicht ein zentraler Punkt ist.
Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Viele würden sagen, naja, okay, wir haben jetzt von der Nouvelle Cuisine in Spanien, dann das lateinamerikanische Küchenwunder, ganz zu schweigen von der Nordic Cuisine, also Frankreich hat in den letzten 20 Jahren diesen kulinarischen Nabel der Welt, diesen Status ein wenig sich zumindest teilen müssen mit anderen.
Ja, was natürlich auch, entschuldige, dich unterbrechen, was natürlich auch toll ist. Also ich finde es ja, ist ja die Bereicherung zählt ja auch, die Diversität, ja. Dieses Entdecken von Neuem der asiatischen Küche, der Nordic Cuisine, also der chinesischen Küche, der veganen Küche, das sind doch alles Bereicherungen. Ich finde, man sollte wirklich vermeiden, dass man diese Küchenstile immer gegeneinander ausspielt. Ja, das haben alle Küchenstile haben ihre Berechtigung. Wir sehen als Tantris, wie gehen wir von einer herausragenden Produktqualität aus, sehen die Soße als Mittelpunkt der Küche und das ist halt eine französische Herangehensweise. Ja, das ist, so ist es halt. Wir sehen aber die Technik, das ist die handwerkliche Technik natürlich dann auch dahinter. Und wie ich vorhin sagte, den Blätterteig herzustellen, dass der Blätterteig ist was Französisches, sage ich jetzt mal, findet aber natürlich auch in der österreichischen Küche seine Verwendung oder in der italienischen Küche. Diese Technik wollen wir auch den jungen Menschen ja zeigen, das Handwerk, da kommen wir wieder drauf. Aber nochmal diese für mich ist diese französische Küchentechnik das Fundament von sehr vielen Küchen, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Mhm. Und wenn man in dem Arbeitsprozess die Küchenorganisation sieht, von Chef de Cuisine, Sous-Chef, das Postensystem, das kommt ja alles aus Frankreich. Der Menügedanke ist ja ein französischer Gedanke. Mhm. Und letztendlich, wir kommen da alle her, müssen aber natürlich und wollen natürlich auch die Augen nicht verschließen von Einflüssen von überall auf der Welt. Also das ist natürlich auch extrem wichtig für das Weiterkommen und die Entwicklung der Gastronomie und auch des Tantris.
Mhm. Ja. Wie kann man sich jetzt als letzte Frage, wie kann man sich so ein wenig diese Markenkommunikation jetzt auch vorstellen, die euch bevorsteht. Tantris Maison Culinaire ist jetzt, wenn man so will, ich glaube, du hast das am Anfang Dachmarke genannt.
Nicht so gut an. Ja.
Hört sich ein wenig steril an, aber ich weiß schon, was du meinst. Meine Frage ist jetzt nur, spricht man jetzt in Zukunft ganz bewusst, meistens vom Tantris Maison Culinaire. Kann man auch noch irgendwie nur Tantris, kann man das noch sagen? Oder wird man schon auch darauf Acht geben, dass man vom Tantris Menü Restaurant einerseits spricht, vom Tantris DNA andererseits? Was kommt da so ein wenig kommunikationstechnisch auf uns zu?
Ja, also es ist ganz klar, dass das Tantris Maison Culinaire soll über allem stehen Und wir haben uns da sehr lange Gedanken gemacht über diesen Titel. Wie kann man dieses Gebäude, diese Ideenwelt, dieses Konzept, dieses 50-jährige, diese Expertise aus 50 Jahren, wie kann man die benennen? Und das Wort Maison, Haus, hat für uns auch eine ganz zentrale Bedeutung. Nach Hause kommen, als das Haus zu sehen, das Tantris steht ja alleine da. Ja. Das ist ein Gebäude, was gebaut wurde als Restaurant, was ja gar nicht so oft vorkommt auf der Welt, dass Gebäude gebaut werden, nur um ein Restaurant zu beinhalten. Also dieses nach Hause kommen und diese ganze Assoziation, die einem dann in den Sinn kommt, wenn man an das Zuhause denkt, an das Maison, das ist dann ein Ort, wo man einkehrt, wo man Ruhe findet, wo man sich wohlfühlt. Also da das gibt ja unglaublich viele Assoziationen, die an deinen Kopf kommen. Das soll wirklich auch zentral sein für eine Einstellung, für ein Wertesystem, Maison culinaire, kulinarisches Zuhause. Das kulinarische Haus Tantris. Und natürlich das Rest, also nochmal, das Menü-Restaurant heißt Restaurant Tantris. Und weil unsere Gäste mit diesem Restaurant oder mit diesem Gebäude auch immer dieses Restaurant vor Augen haben. Deswegen muss es auch ganz klar sein, zu sagen, man geht in das Restaurant Tantris, dann geht man in dieses sehr bekannte Restaurant mit dem Auge und das Restaurant Tantris DNA. DNA letztendlich, sollte immer auch in Verbindung mit dem Wort Restaurant benutzt werden, um da eine ganz klare Eindeutigkeit und Schärfe zu haben. Und die Bar Tantris, ja, als Destination, wir wollen einfach auch dem Gast die Möglichkeit geben, dass man am Anfang oder am Ende des Abends ein gutes Glas Champagner trinkt und digestiv nicht unbedingt im Restaurant sein muss mehr, sondern in einer entspannten Atmosphäre an der Bar was trinkt, beziehungsweise auch ein bisschen vielleicht auch eine Schwellenangst, die vielleicht bei manchen jungen Menschen besteht, wenn man das Wort Tantris hört, dass man in das Tantris geht, mal einen Cocktail trinkt, eine Kleinigkeit isst in der Bar, um sich das Ganze mal anzuschauen. Und genau das, wir sehen es einfach als ganzheitliches Angebot und wollen mit einer Top-Bar, mit Top-Barkeepern auch den Stellenwert dieser schönen Bar einfach auch zeigen, dass es uns wichtig ist, auch eine tolle Bar zu haben im Maison Culinaire.
Ja. Als letztes jetzt die große Wiedereröffnung im Oktober. 1. Oktober hast du gesagt?
Ja, genau. Also ab 1. wollen wir anfangen, ja.
Ja. Wie blickst du jetzt diesen, was sind das jetzt noch knapp, ja, so 1,5 Monate, ne? 1,5 Monate. Wie seid ihr in der Zeit? Wie blickst du diesen 1,5 Monaten entgegen?
Ja, also die Spannung steigt, also es ist nicht zu verheimlichen, alle haben große Erwartungen, alle sind unglaublich ambitioniert und vollen Mutes und Tatendrang nach dieser so langen Renovierungsphase, auch in Verbindung mit Corona, will das Team einfach jetzt auch anfangen, zeigen, was man kann, wir wollen wieder die Türen öffnen, dass die Gäste wieder kommen, dass das Tantris wieder zum Leben erwacht. Und klar, also es heißt natürlich für mich, weiterhin einen kühlen Kopf zu behalten, akribisch und sehr konzentriert weiter zu arbeiten und zu denken und so sozusagen alle Fäden in der Hand zu haben, dass man nichts vergisst, dass keine Deadlines verstreichen und einen Schritt nach dem anderen. Dass letztendlich so wenig wie möglich Stress aufgebaut wird, dass man sich gegenseitig beruhigt, dass man sich zuspricht und nicht zu schnell losgaloppiert in eine Richtung. Ja. Man muss irgendjemand einfangen.
Ja.
Aber ja, das ist ganz normal bei Wiedereröffnung oder bei Öffnung von Restaurants. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das schon sehr oft miterlebt habe,
ja,
und hoffe da, dass ich da so viel Strahlkraft habe, dass ich das ganze Team in der Richtung beruhigen kann und dass wir da so weiter, und es läuft ja auch wunderbar im Team, dass wir da einen guten Anfang finden. Genau.
Es klingt jedenfalls nicht so, als würdest du bis im Oktober noch lange auf Sommerurlaub fahren.
Nein, nee, bestimmt nicht. Nee, aber das ist ja auch klar, dass die Arbeit, die ist da, die muss gemacht werden. Das ist so, das ist auch wichtig so, dass sie gemacht wird. Und da braucht man jetzt auch nicht unbedingt die Stunden nicht anfangen zu zählen. Das weiß ja auch jeder. Und ja, genau, das ist ganz, ganz normal alles.
Es geht um viel. Wir freuen uns schon wahnsinnig auf die, ja, also das ist mit Abstand die Neueröffnung des Jahres, möchte ich ohne Zweifel sagen. Matthias, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne,
hat Spaß gemacht.
Danke.
Dass wir da wirklich einen exklusiven Einblick nochmal bekommen haben, darin, was uns im Oktober dann so in etwa erwartet. Wir sind wirklich alle unglaublich gespannt darauf, und es ist auch sehr bezeichnend und inspirierend, dass sich das Tantris als diese Institution, die es ist, und als Wiege der deutschen Spitzengastronomie sich in dieser historischen Umbruchszeit doch ein Stück weit neu aufstellt und offenbar, so habe ich es jetzt in diesem Gespräch mit dir auch nochmal erfahren, eine gewisse Kontinuität wahrt.
Klar, natürlich. Ja, das ist natürlich das Wichtigste, auch diese Kontinuität zu erhalten und da diesen roten Faden weiter schön in der Hand zu haben. Und ja, aber eine sanfte Erneuerung zu machen.
Eine sanfte Erneuerung, ja.
Ja, genau.
Ja.
Hört sich gut an. Genau.
Ja, das hört sich gut an. Das sind doch schöne Schlussworte. Und die nächste Rolling Pin Convention in Österreich findet dann am 24. und am 25. Oktober in Graz statt. Wer noch kein Ticket hat, natürlich unbedingt sich jetzt noch eines der wenigen besorgen und sichern. Also, in diesem Sinne.
Ja, herzlichen Dank, Lukas, nochmal für die Einladung.
Danke dir nochmal, Matthias. Alles Gute.
Und danke.
Bis ganz bald. Dank.